Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis.
Hallo Dennis.
Ja, ich sehe dich über Skype in dem Fall. Das heißt, wir sind irgendwie räumlich voneinander getrennt. Aber astronomisch gesehen sind wir quasi beieinander. Und ja, wir haben uns länger nicht gehört und gesehen, sowie auch unsere Hörer und Hörerinnen uns lange nicht gehört und gesehen haben, aber vor allen Dingen gehört in dem Fall. Ich glaube, gesehen schon länger nicht. Außer auch vielleicht auf unseren Bildern beim Podcast. Es gab einfach zeitlich zu viele Probleme. Ne? Wir haben quasi so eine indirekte Sommerpause eingeleitet, indem wir es einfach nicht geschafft haben, vernünftig aufzunehmen. Tut uns sehr leid. Und wir können leider nicht ausschließen, dass das in Zukunft erstmal so weiterlaufen wird. Also müssen wir mal schauen, wann wir es mal schaffen, aufzunehmen. Und je nachdem, wenn wir gerade dazu kommen, eine spannende neue Folge aufzunehmen, dann wird die aktuell dann halt entsprechend auch rauskommen. Diesen genauen Tonus haben wir einfach gerade gesehen, schaffen wir nicht einzuhalten irgendwie dementsprechend. Wenn wir es schaffen, dann schaffen wir es und dann kommt die nächste Folge. Da müssen leider alle mit leben, anders geht's aktuell nicht. Ne?
Es gibt ja noch eine ganze Menge alte Folgen, die man sich immer wieder anhören kann. Da gibt es ja ganz viel zu entdecken. Also langweilig sollte einem ja trotzdem nicht werden.
Ja, so beantworten wir wahrscheinlich über 50% aller Fragen, die uns zurzeit erreichen, mit, hey, schaut mal in Folge 37, da haben wir darüber geredet. Oder in Folge 112, da haben wir darüber geredet und so weiter. Das ist ja, die Folgen sind ja immer mehr als die Titel hergeben, sondern wir beantworten ja im, was weiß ich, 40-50% der Folgen sind ja immer dann, bestehen aus den Antworten zu euren Fragen. Dementsprechend haben wir da ganz viele verschiedene Themen, die wir da auch teilweise relativ detailliert besprechen. Und wer es noch nicht gemacht hat, fangt einfach nochmal an. Ich weiß, die ersten Folgen sind qualitativ noch so mäh, aber ich denke mal so ab Folge 20, 30, da sind wir ganz gut irgendwann drin. Und dann kann man die Dinger halbwegs hören, die alten Folgen. Und dann hört ihr einfach, wenn ihr die noch nicht habt, mal durch. Dann gehen euch wahrscheinlich oder werden euch wahrscheinlich auch die meisten Fragen beantwortet. So ist es nämlich zumindest aktuell bei den Fragen von euch, die uns erreichen, bei den meisten davon, dass wir irgendwann schon mal darüber geredet haben. Aber klar, die Frage, also oder die Tatsache, dass man etwas mal gehört hat, heißt noch nicht direkt, dass man es auch verstanden hat und behalten hat. Das sind ja immer noch mal ganz verschiedene Paar Schuhe. Ja, worüber soll es heute gehen? Natürlich, wie immer, auch heute geht es um eure Fragen. Und wir konnten es uns jetzt aber nicht nehmen lassen, vorher noch eine große Sache anzusprechen, wo sich gerade das ganze Internet drum dreht, zumindest so das physikalisch angehauchte Seite des Internets, die so in unserer Bubble, die wir in unserer Bubble mitbekommen. Und zwar das neue, der neue große Durchbruch LK99, LK99, wie auch immer man es nennen will. Ein neues Zauber-Wundermaterial, was uns übermorgen bereits Quantencomputer bescheren soll und besser ist als die Erfindung des Rades und was man nicht alles liest auf Social-Media-Plattformen und so weiter. Das heißt, da soll was ganz, ganz Großes passiert sein. Was ist denn dieses LK99-Material? Und vielleicht können wir da so ein bisschen aufklären, ist das wirklich dieses große Ding auch in der Physikergemeinschaft oder ist das nur erstmal in den sozialen Medien der Fall?
Ja, die Geschichte von LK99 ist schon ein bisschen älter. Wie der Name nahelegt, wurde das schon 1999 das erste Mal synthetisiert, dieses Material. Das ist so ein Bleiapatit, ein bisschen modifiziert. Also eine Keramik, die aus vor allem Blei besteht, mit Sauerstoff, ein bisschen Phosphor mit drin und dann mit ein bisschen Kupfer versehen wurde. Also relativ simpel eigentlich von der Zusammensetzung. Und das wurde von den Herren Lee und Kim aus Korea damals synthetisiert, deswegen LK99. Und ja, da hat man in den letzten Jahren dran geforscht und jetzt hat man anscheinend Messungen gemacht, die nahelegen könnten, dass dieses Material eben bei Raumtemperatur ein Supraleiter sein könnte.
Ja, und da haben wir gerade eine Folge zu gemacht, das ist noch nicht lange her, Folge 191 war es, über eben Raumtemperatur Supraleiter, wo wir auch erklären, was das genau bedeutet, was genau die Vorteile wären, das heißt diesen ganzen Rutsch, den können wir heute uns eigentlich schenken, das alles nochmal zu wiederholen. Wie gesagt, noch nicht lange her. Die meisten haben das wahrscheinlich entsprechend auch mitbekommen. Wenn nicht, dann hört euch die Folge nochmal an. Da hat nämlich ein anderes Team auch gesagt, hey, wir haben Raumtemperatur-Supraleiter. Das war auch wirklich hoch anerkannt. Ne? Da haben wir gesagt, okay, das sieht wirklich gut aus. Die brauchten allerdings noch relativ hohen Druck. Da haben wir gesagt, okay, der große Fortschritt war, dass man nicht mehr extrem, extrem großen Druck braucht, sondern nur noch sehr hohen Druck. Aber das war quasi das erste Mal so wenig hoher Druck, dass man ihn auch schon in normalen Industriemaschinen herstellen kann und damit quasi mit normalen, genormten industriellen Verfahren auch schon erzeugen kann. Das war jetzt dieser eine große Fortschritt, von dem wir berichtet hatten in der Folge 191. Die sagen jetzt ja was ganz anderes. Die sagen, also dieses LK99, das braucht gar keinen hohen Druck mehr. Da hast du irgendwie 400 Kelvin, also es ist ein bisschen heißer sogar, ist gar nicht kalt, sondern es ist relativ heiß, ne? 126 Grad, 127 Grad. Und dann ist das bei Normaldruck supraleitend. Das wäre ja nochmal eine ganz andere Nummer.
Ja, und sowas wäre natürlich fantastisch, so ein Material zu haben, das bei normalen Drücken und bei normaler Temperatur, bei Raumtemperatur keinen elektrischen Widerstand mehr hat. Und dann könnte man extrem viel Energie einsparen, die normalerweise verloren geht, wenn man Energie überträgt, also eine Stromnetzwerke hat und dann von den Kraftwerken zu den Verbrauchern den Strom schickt und unterwegs hat natürlich die Leitung ein bisschen Widerstand und dann geht ein bisschen Energie in Wärme verloren und so auf die großen Skalen gerechnet ist das schon einiges an Energie, einige Prozent an Energie, die da verloren gehen. Und wenn man sich das einsparen könnte, wäre das natürlich ein wahnsinnig großer Fortschritt.
Genau. Was haben die denn jetzt gezeigt? Man hat, glaube ich, so ein paar Videos, die entsprechend auch viral gegangen sind, gesehen. Und da geht es um so, ja, magnetisches Schweben, ja, Magnetic Levitation, wie quasi zwei Magnete, die sich abstoßen. Das kennt man vielleicht ganz klassisch auch so von Magnetschwebebahnen oder so, dass man eben dann so schweben kann, ein Magnet über dem anderen. Vielleicht können wir ganz kurz darüber reden. Also erstmal geht das ja auch mit, es muss keine Supraleitung sein. Das geht erstmal mit normalen Magneten. Man kann sich das vorstellen, wenn ich normale Dipolmagneten habe, also so Paramagneten, dann kann ich die einfach so zueinander drehen, dass die Pole sich eben abstoßen und dann wird jetzt der eine natürlich, wenn die Kraft größer ist als die Gravitationskraft, würde das entsprechend abgestoßen werden, in der Höhe bleiben. Das Problem ist, wenn ich solche zwei Dipolmagneten nehme, dann ist das sehr, ja, instabiler Zustand. Das heißt, dann würde ganz schnell dieser obere Magnet sich einfach drehen und dann würde der angezogen werden oder würde zu einer Seite einfach wegkippen oder so. Und um das Ganze, ja, stabil zu bekommen, dass das auch längere Zeit entsprechend schwebt und ja gegen so kleine Störungen entsprechend robust ist, dazu braucht man dann Diamagneten. Und was man jetzt hier machen kann, ist, dass man, wenn man Supraleiter hat, erster Art, dann haben die diesen Meissner- oder Meissner-Ochsenfeld-Effekt. Das heißt, die schieben das Magnetfeld aus dem Inneren an die Oberfläche und ja, man kann sich das physikalisch vorstellen, die werden dann die perfekten Diamagneten. Und die kann man dann entsprechend, mit denen kann man dann entsprechend sehr, sehr stabile, ja, magnetische Levitation, magnetisches Schweben haben. Und das soll in diesen Videos irgendwie gezeigt worden sein. Das heißt, die haben jetzt diese Materialien und können jetzt wirklich, ja, so gut wie bei Supraleitern, die übereinander schweben lassen, offensichtlich.
Ja, diese magnetische Levitation, das sieht man oft auch bei so Wissenschaftsausstellungen oder bei Sommerfesten an der Uni, wenn da sich Institute vorstellen, das hatten wir in der Vergangenheit schon mal, dass man da so einen kleinen, ja, so eine kleine Bahn hat aus Magneten und dann hat man eben einen typischen Supraleiter, den man dann da drauflegen kann. Und wenn man den einmal vorher ordentlich in flüssigem Stickstoff runterkühlt, dann ist der auch wirklich supraleitend für ein paar Minuten. Und dann kann man den da eben auf dieser Bahn dann schweben lassen, so ein bisschen anschubsen. Und dann geht er da im Kreis. Also es ist eine sehr beliebte Demonstration, die man an Unis machen kann. Und ja, bisher, wie gesagt, brauchte man dafür flüssigen Stickstoff meistens, um die Temperaturen zu erreichen, wo das supraleitend wird. Aber in dem Fall soll das natürlich nicht der Fall sein, dass man so kalt gehen muss, sondern dass es wirklich bei Raumtemperatur schon ist. Das andere, was man vielleicht noch erwähnen kann zu Diamagneten, typische Diamagneten sind auch einfach nur wasserenthaltende Materialien. Also jetzt nicht diese perfekten supraleitenden Diamagneten, aber nur so Standard-Diamagneten. Das heißt, Menschen sind diamagnetisch und auch Frösche sind diamagnetisch. Da gibt es ein ganz nettes Video, ist auch schon ein bisschen älter, wo man einen Frosch in ein Magnetfeld von, ich glaube, 15 Tesla gepackt hat und der hat dann da angefangen zu schweben. Dem ist nichts passiert dabei, wahrscheinlich hat das auch genossen. Ich weiß nicht, ob man ihn hinterher gefragt hat, aber da sieht man, also.
Du meinst, er konnte einfach fliegen und hat genau. Sich wie ein Superfrosch gefühlt.
Genau. Ja. Also man sieht, man kann diese Effekte auch erreichen, wenn man Diamagnete hat und starke Magnetfelder. Das heißt, das ist zwar ein guter Hinweis darauf, dass es da Supraleitung geben könnte, aber es ist nicht unbedingt der Beweis dafür, dass es das stärkste Indiz, sondern da gibt es noch einige andere Messungen, die man da beifügen muss.
Genau, ne? Also das ist jetzt der Krux an der Sache. Also das wäre wirklich was extrem, extrem Gutes. Ob das jetzt so gut wäre wie die Erfindung des Rades oder so, das kann ich nicht beurteilen. Aber wir haben ja in dieser Folge 191 auch darüber gesprochen, wie sehr das wirklich uns nach vorne bringen würde. Weil unsere Welt funktioniert ja elektronisch, ne? Und wenn man da was ohne Widerstände hätte, dann wäre das schon wirklich ein Game Changer. Aber ja, bisher konnte das nicht nochmal unabhängig danach irgendwie gezeigt werden von keinen anderen Forschergruppen, obwohl es schon versucht wurde. Die Quelle ist so ein bisschen nicht so ganz vertrauenswürdig, wo es herkommt, also wo es auch veröffentlicht wurde. Es wurden noch keine kompletten Datensätze veröffentlicht, es wurde nicht richtig erklärt von der Forschergruppe. Also es fehlen einige Sachen, was die Darstellung angeht, und es konnte noch nicht von anderen unabhängigen Gruppen gezeigt werden, obwohl es eigentlich scheint, dass es relativ simpel zu synthetisieren wäre. Das heißt, dass man dieses Material relativ simpel gewinnen können müsste, konnte es trotzdem noch nicht gezeigt werden. Also ich wäre aktuell sehr, sehr vorsichtig, ob das wirklich gelungen ist. Und würde auf jeden Fall abwarten, dass das noch unabhängige andere Gruppen schaffen, das Ganze herzustellen. Und würde eher sagen, es ist so, wie in letzter Zeit häufig der Fall war, dass es nämlich mal wieder ja einer dieser Raumtemperatur-Supraleiter ist, der dann letztendlich doch keiner ist. Das ist in letzter Zeit sehr häufig der Fall gewesen, dass irgendwo Gruppen behauptet hätten, sie haben sowas hergestellt, und dann ist es leider letztendlich doch nichts gewesen. Und ja, das sieht ähnlich aus.
Ja, man muss natürlich abwarten, was da passiert. Aber es ist schon mal interessant, dass man jetzt wieder ein bisschen Bewegung da reinbekommen hat, ein bisschen Aufmerksamkeit darauf kriegt. Vielleicht hilft das ja schon mal, dass wieder noch mehr Leute da versuchen, sich das anzuschauen und neue Ansätze zu finden. Und vielleicht, dass wir dann in den nächsten Jahren wirklich einen vernünftigen Raumtemperatur-Supraleiter finden, den man ja großflächig einsetzen kann. Das ist natürlich wahnsinnig, wahnsinnig spannend wäre.
Gut, okay, Janis, ich würde sagen, damit haben wir dieses sehr aktuelle Thema ausreichend besprochen, und wir kommen einfach mal zu den spannenden Fragen unserer Hörer und Hörerinnen. Wenn ihr uns auch Fragen schicken wollt oder Themenvorschläge, wir sind ja immer sehr, sehr offen. Gerne an unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel@gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE, oder über unsere Social-Media-Kanäle auf Instagram und Facebook, da könnt ihr uns auch einfach finden und uns Nachrichten senden. Und ich würde sagen, ich fange diesmal mal mit Instagram an. Meistens fange ich mit unserer E-Mail an. Da erreichen uns deutlich mehr Fragen. Wie gesagt, wir beantworten aktuell nur noch ausgewählte Fragen. Wir können eigentlich nie, oder wir schaffen es zeitlich nicht mehr, alle Fragen zu beantworten. Ein Teil schreiben wir dementsprechend auch direkt zurück, und ein Teil schafft es hier entsprechend in die Folgen. Da müssen wir mal so ein bisschen auswählen aktuell. Vor allen Dingen, weil es sehr, sehr viele Doppelungen gibt. Wir müssen mal gucken, dass wir nicht die Sachen, die wir in den letzten drei Folgen auch über schwarze Löcher erzählt haben, dass, wenn man über den Ereignishorizont ist, dass man auf keinen Fall wieder wegkommt, egal was die Leute sich ausdenken, dass das wirklich nicht geht, auch wenn der Vierte sich nochmal was Neues ausgedacht hat. Dementsprechend, wenn wir solche Doppelungen mal wegnehmen, dann wird es schon relativ dünn, was die Fragen angeht. Aber sie werden umso spannender. Und hier und da ist eine Doppelung auch mal okay, bei Sachen, die man vielleicht auch öfter erklären kann oder muss. Na, nur, wie gesagt, bei solchen Klassikern wie den Ereignishorizont muss man mal schauen, wie oft man die noch dran nimmt. Genau. Also, wir fangen mal an bei Instagram, und zwar beim Margo. Vielen Dank dafür. Und da geht es um den Nachweis von Quarks und ähnlichen kleinen Elementarteilchen. Und zwar sagt er, ja, man kann ja irgendwie den Erweis erbringen, dass es Quarks gibt. Aber man hat ja irgendwie, ja, wie genau kann man das machen? Also Quarks kann man irgendwie nicht separieren. Wenn man die separieren möchte, muss man da irgendwie so viel Energie reinstecken, dass entsprechend neue Teilchen dazwischen dann entstehen und so. Also haben wir schon öfter mal drüber geredet, ne? Also auf jeden Fall ist es so, vielleicht ist das eine Sache, die jeder weiß, Quarks, aus denen ja zum Beispiel Protonen bestehen und Neutronen bestehen, die kommen irgendwie immer nie alleine vor, sondern irgendwie im Zweier- oder Dreierpack oder in noch höheren Packen. Ich glaube, wir haben eine Folge über die Quantenchromodynamik, wo wir da mehr drüber erzählen, Janis, meine ich mich zu erinnern. Und ja, die Frage ist jetzt, wie kann man das eigentlich vernünftig experimentell nachweisen? Na, wir hatten ja irgendwie mal den Kern nachgewiesen, indem man irgendwie Streuexperimente an Atomen gemacht hat und gesehen hat, ah, da gibt's noch so einen Atomkern. Geht das denn auch, wenn man noch weiter rein will? Kann das zum Beispiel, können wir sowas Ähnliches auch mit Quarks machen?
Ja, es ist natürlich sehr herausfordernd, weil eben diese Größenordnung, von denen wir da reden, wahnsinnig klein sind, ne? So ein Proton ist ja viel, viel kleiner als so ein Atom. Das heißt, die Experimente, die man früher mit den Atomen gemacht hat, mit Streuexperimenten, um den Atomkern zu finden, funktionieren natürlich in dem Fall dann nicht für diese ja extrem kleinen Strukturen. Ne? Rutherford damals, das war ja diese Idee, Heliumkerne, also zwei Protonen, zwei Neutronen zu nehmen, die auf eine Goldfolie zu schicken. Und wenn die dann an den relativ großen Goldkernen gestreut werden, dann verändern die ihre Flugbahn und das kann man messen. Aber die Technik ist natürlich auch vorangeschritten in der Zwischenzeit. Und in den 60ern, Ende der 60er, hat man dann vor allem in Stanford an dem Linearbeschleuniger extrem hohe Teilchenenergien für Elektronen erreicht und mit diesen Elektronen auf Protonen geschossen und im Prinzip das gleiche Experiment gemacht. Extrem hohe Energie, die dann auf diese Protonen treffen und dann mit dieser ja feinen Struktur im Inneren von den Protonen interagieren, daran gestreut werden und dann ein bisschen Energie verlieren und eine leichte Richtungsablenkung haben. Und das konnte man eben messen. Und daraus konnte man sehen, dass diese Protonen aus noch kleineren Bestandteilen bestehen müssen, dass da irgendwie eine Struktur drin ist. Und das hat man dann mit der vorhergesagten Theorie von den Quarks zusammengebracht. Und das hat alles sehr gut gepasst.
Genau, wenn man jetzt aktuelle Beschleunigerexperimente anguckt, am CERN oder so, wo man dann auch noch die höheren Quark-Generationen dann irgendwann nachgewiesen hat, dann wird das Ganze natürlich ein bisschen komplexer. Ne? Das heißt, man kann jetzt entweder ja Teilchen oder ja Teilchen zerschießen, würde ich fast sagen, wo dann quasi Quarks letztendlich bei kurze Zeit sichtbar werden, oder man hat so hohe Energien, dass man entsprechend mit diesen Energien bereits Quarkpaare zum Beispiel erzeugen kann und so weiter. Und dann kommt es immer darauf an, wenn ich mir jetzt solche Teilchen, egal ob es jetzt Quarks sind oder andere sehr kleine Teilchen, wenn ich jetzt solche Teilchen messen will, sind die entweder stabil genug, dass ich die wirklich mit meinen Detektortechniken im Beschleuniger, dass ich die da messen kann. Da gibt es dann irgendwie Kalorimeter, die dann entsprechend Energien von Teilchen messen können. Ich habe dann da für meine verschiedenen ja elektromagnetischen Felder, mit denen ich Ablenkung messen kann, also sowas wie Ladung und die Teilchen danach separieren kann und so weiter. Hatten wir auch mal eine Folge drüber, meine ich, über so Detektortechniken. Ich weiß nur gerade nicht, wie sie heißt. Deswegen die Empfehlung, hört das alles einfach nochmal von vorne durch.
Sehr gut.
Genau. Es gibt verschiedene große Detektoren, mit denen man verschiedene Eigenschaften dann entsprechend messen kann. Das geht natürlich aber erstmal nur, wenn dieses Teilchen überhaupt durch diesen Detektor durchfliegt und durch die verschiedenen Stufen des Detektors, die es dann meistens gibt und so weiter. Das mag bei Up-and-Down-Quark-Pärchen noch der Fall sein. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel zu Top-Quarks gehe, die sind extrem kurzlebig. Das heißt, dann habe ich Teilchen, auch andere verschiedene Arten von Teilchen, die sehr kurzlebig sind, die sehr schnell wieder zerfallen. Und was ich dann eigentlich nur messen kann, ist quasi so eine Art indirekter Nachweis. Also ich sehe dann die Zerfallskette und kann dann letztendlich zurückrechnen. Ich sehe dann, die und die Produkte mit den und den Bahnen und den und den Impulsen und Ladungen und so weiter sind jetzt da am Ende. Wo kommen die dann mal her? Wo waren die mal gemeinsam an welchem Punkt? Welche Ladung müsste also dieses Ausgangsteilchen haben? Mit welcher Energie? Wo kommt das wieder her? Und dann ist es irgendwann auch so komplex, dass man das nicht mehr mit der Hand machen kann oder so, sondern dass man da dann große, wie immer, Simulationen benutzt, wo man diese ganzen Ergebnisse einfach reinfüttert und dann quasi berechnen lässt, welches Ursprungsteilchen kommt dann hier in Frage. Und wenn man das jetzt nicht nur einmal schafft, sondern das Ganze vernünftig sich wiederholen lässt, also das Ganze sich dann auch vom Rauschen klar unterscheidet und man es immer bei derselben Energie entsprechend produzieren kann, diese Kette und so, dann sagt man irgendwann, hey, hier habe ich wirklich ein neues Teilchen gemessen und das entspricht mit den Eigenschaften genau zum Beispiel dem Top-Quark im Standardmodell, so wie wir das erwarten würden. Ne? Und so würde man dann so solche ja indirekten Messungen quasi machen.
Genau, das heißt, man guckt sich, wie du schon erwähnt hast, da gibt es so zwei leicht unterschiedliche Sachen. Man guckt sich eben an, was sind die finalen Produkte, die da rauskommen. Und die können wir zum Beispiel sagen, da ist kurzzeitig, weil die Energie hoch genug war, ein Top-Quark entstanden. Das hat ganz kurz gelebt und ist dann zerfallen in alle möglichen anderen Teile. Und diese anderen Teile, die detektiert man dann und kann dann zurückrechnen, ja, da war mal ganz kurz ein Top-Quark. Das hatte diese Masse, das hat diese Eigenschaften, das hat den Spin. Und dann kann man da relativ sicher sagen, das muss dabei passiert sein. Und das andere, was man eben machen kann, ist, dass man Teilchen produziert, die einen Top-Quark enthalten. Ne? Als stabile Konfiguration mit mehreren Quarks, also nicht einzelne Quarks, die man irgendwie da rausgerissen hätte, aber dieses Top-Quark so in Teilchen eingebaut, wie man das versteht und dann dieses Teilchen eben beobachtet mit seinen Eigenschaften und dann eben auch daraus dann darauf schließen kann, dass da jetzt ein Top-Quark mit drin gewesen sein muss.
Okay, ich hoffe, das hat eine Frage halbwegs vernünftig beantwortet. Wir gehen mal weiter zu einer Frage von Lars und Annalena, auch über Instagram. Und zwar ist die Frage, können zwei Dinge bzw. Events wirklich gleichzeitig geschehen? Bei makroskopischen Größen würden wir denken, nein. Aber im Bereich der Quantenphysik, gerade bei Quantenverschränkung, ist das ja der Fall oder nicht? Gibt es andere Beispiele, wo der wie der Zerfall von Atomen oder ähnliches? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage korrekt verstehe. Janis, vielleicht können wir uns gleich mal darüber austauschen. Weil erstmal, wenn ich einfach nur lese, was da steht, können zwei Dinge gleichzeitig geschehen oder zwei Events gleichzeitig geschehen. Makroskopisch in unserer normalen Welt, sage ich mal, ne, wenn wir jetzt mal die Quantenphysik wegdenken und die spezielle Relativitätstheorie wegdenken und so, dann können natürlich zwei Events gleichzeitig sein. Ne? Also erstmal ganz simpel gedacht, ne, ich kann ja irgendwie zwei Events können natürlich gleichzeitig sein. Ich kann ja irgendwo zu meiner Oma fahren und gleichzeitig ist irgendwo anders ein Fußballspiel. Das sind erstmal nur zwei Events, die aber gleichzeitig wären. Na, erstmal ganz klassisch gedacht, makroskopisch. Zusätzlich kann aber auch, ja, was weiß ich, ein Fußball gleichzeitig irgendwie von zwei Seiten getroffen werden. Oder so. Dann wären jetzt auch Events, die irgendwie gleichzeitig sogar makroskopisch gesehen am selben Objekt zumindest passieren, weil makroskopisch haben die Objekte ja Volumina. Ne? Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, warum das makroskopisch nicht gehen würde. Außer man meint, dass ein Objekt quasi gleichzeitig an verschiedenen Orten sein kann. Jetzt mal Volumen weggedacht. Also dass ein Ball, der eine gewisse Ausdehnung hat, gleichzeitig an zwei verschiedenen Raumpunkten ist. Das wäre natürlich auch der Fall, wenn die beide innerhalb des Volumens liegen. Ansonsten ist das nicht der Fall. Nur so könnte ich mir das mit der Quantenverschränkung erklären. Vielleicht kannst du gleich diesen Fall noch mal näher beleuchten. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gemeint ist. Wenn man einfach nur über Gleichzeitigkeit redet, dann ist man in der Physik eigentlich relativ schnell in der speziellen Relativitätstheorie. Oh ja. So kenne ich das zumindest. Und da lernt man irgendwann kennen, dass Gleichzeitigkeit ja keine Größe mehr ist, die unabhängig ist vom Beobachter. Das heißt, Gleichzeitigkeit wird quasi abgeschafft in der speziellen Relativitätstheorie. Etwas, was für mich gleichzeitig ist, muss nicht für einen ja von mir verschieden schnellen und mit einer verschiedenen Richtung bewegten Beobachter auch gleichzeitig passieren. Ja, wenn man in einer speziellen Relativitätstheorie, das heißt mit hohen Geschwindigkeiten und so weiter spielt, dann ist immer die Frage, wie messe ich überhaupt, wann irgendwo ein Event stattfindet und so. Und da muss ich immer gucken, okay, dann baue ich mir vielleicht irgendwie ein System, wo ich, ja, wie will ich irgendwas mitkriegen, was gerade passiert? Ich schicke irgendwie Licht hin und Licht muss dann reflektiert werden und kommt wieder zu mir zurück. Erst dann kann ich frühestens überhaupt Informationen über dieses Event haben. Das heißt, wenn ich sage, okay, dieses Event findet dann statt, dann gucke ich genau an, wann muss ich mein Licht genau aussenden, dass es dann entsprechend reflektieren kann, wieder zu mir zurückkommen kann, dass ich dann auch sage, da hat es halt stattgefunden. Und jetzt ist halt das Problem mit Zeitdilatation und Längenkontraktion und so weiter, dass wenn ich jetzt irgendwie einen mit einer extrem hohen anderen Geschwindigkeit zu mir bewegten Beobachter habe, dass diese Strecken extrem auf einmal anders aussehen für den. Und dass für mich zwei Events, die für mich gleichzeitig aussehen, das heißt, das Licht kommt von denen gleichzeitig dann wieder entsprechend, es ging gleichzeitig von mir weg zu denen hin und kommt jetzt gleichzeitig wieder, das muss für diesen anderen Beobachter gar nicht der Fall sein. Da kann es sein, dass das Licht von dem einen früher wieder da ist als zu dem anderen, weil er sich auf den zum Beispiel sehr schnell zubewegt oder so. Na, das heißt, da ist Gleichzeitigkeit gar nicht mehr so richtig definiert, so lernt man das eigentlich kennen. Ich glaube aber nicht richtig, dass das mit dieser Frage gemeint ist, sondern du sagst, in der Quantenverschränkung ist das ja zum Beispiel der Fall, oder? Das heißt, in der Quantenverschränkung kann jetzt quasi gleichzeitig an zwei verschiedenen Orten mit demselben Teilchen etwas passieren. Oder mit demselben Teilchenpaar bei der Quantenverschränkung. Und vielleicht ist eher sowas gemeint. Janis, wie würdest du diese Frage interpretieren?
Ja, ich hätte das so in diese Richtung gedacht, dass es darum geht, dass Teilchen an verschiedenen Orten quasi gleichzeitig sein können, was ja in der Quantenmechanik der Fall sein kann. Man hat Superpositionszustände, das heißt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist das Teilchen an einem Ort und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist das Teilchen auch gleichzeitig an einem anderen Ort. Natürlich, wenn man eine Messung macht, würde man es immer nur an einem Ort dann messen und dann nicht mehr an einem anderen Ort. Also Das ist halt dieser Superpositionszustand ist halt so ein bisschen nicht so direkt greifbar, sondern man kann das dann über ganz viele Messungen rausfinden, dass es diesen Zustand gegeben hat. Aber wirklich für eine Messung ist auch in der Quantenmechanik ein Teilchen dann immer nur an einem Ort. Aber ja, solange man nicht misst, zwischen diesen Zuständen, kann das eben gleichzeitig an verschiedenen Orten sein. Ich glaube, das ist so die Frage, ja.
Nicht zu genau hingucken, ne? Dann kann alles
Und
möglich sein.
genau, und es muss ja nicht nur unbedingt der Ort sein, der gleichzeitig unterschiedliche Werte haben kann, aber auch der Spin von einem Teilchen kann natürlich gleichzeitig in verschiedene Richtungen zeigen, in so einem Superpositionszustand. Aber auch da ist es so, wenn ich es messe, dann lege ich ja eine Richtung quasi fest, dann kriege ich ein Ergebnis und das ist dann natürlich das, wo es in diesem Moment dann wirklich hinzeigt. Und dann kann ich es wieder in Superpositionszustand bringen und diese Messung wiederholen. Das heißt, zwischendurch ist dann wieder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in verschiedenen Richtungen, aber wenn ich dann wieder eine Messung mache, kriege ich wieder ein Ergebnis.
Die eigentliche Frage war, gibt es andere Beispiele, wie zum Beispiel der Zerfall von Atomen oder ähnliches? Da könnte ich jetzt natürlich auch mit diesem Superpositionsprinzip argumentieren und sagen, ja, in der Tat, ne, also wir kennen ja sogar Schrödingers Katze, wo es dann um die Superposition mit so einem zerfallenden Atom geht. Das heißt, irgendwie können auch solche Atomzerfälle erstmal ausgelöst werden, indem man dann letztendlich misst. Das heißt, man kann sagen, okay, es ist zum Beispiel entweder zerfallen oder noch nicht zerfallen, oder es ist zerfallen oder schon zweimal zerfallen. Das heißt, diese Kette ist sogar schon fortgesetzt. Und all das kann erstmal gleichzeitig existieren in so einem Superpositionszustand, bevor man dann misst. Na, aber letztendlich, wie du gesagt hast, sobald man misst, ist die Sache klar und dann hat man immer nur eine dieser Optionen und nicht mehrere Sachen gleichzeitig. Gut, ich hoffe, Lars und Annalena, die Frage war irgendwie so gemeint. Ich meine, wir haben jetzt ein paar verschiedene Seiten beleuchtet, weil wir es eigentlich ganz spannend, diese Gleichzeitigkeit ganz spannend fanden. Aber die Frage ansonsten müsste noch mal präzisiert werden, wenn wir es noch nicht richtig erwischt haben. Das ist, glaube ich, nicht ganz so klar. Weil Gleichzeitigkeit gibt es ja erstmal makroskopisch in unserer normalen Welt. Das würde jeder Grundschüler würde sagen, ja klar können zwei Dinge gleichzeitig passieren. Dementsprechend. Ja, hoffe ich, dass wir es halbwegs vernünftig beantwortet haben. Dann haben uns noch ein paar Fragen von verschiedenen Hörern und Hörerinnen zum selben Thema erreicht. Ich glaube, das fassen wir einfach mal ein bisschen zusammen. Ich würde jetzt auch nicht alle Namen ja raussuchen, weil ich sie gerade nicht alle vor mir habe. Aber es gibt dieses Mal einige Fragen zum Thema des flachen Universums. Wir haben in den letzten Folgen öfter darüber geredet, gerade wenn wir andere Fragen beantworten, dass das Universum ja eben flach sei, dass man das immer wieder misst. Und da gibt es so ein bisschen noch Unverständnis teilweise, ein bisschen Vorstellungsprobleme. Und ich glaube, auch eine Frage ging auch in die Richtung, wie kann man das überhaupt messen und herausfinden? Und vielleicht können wir das alles mal so mit beantworten, indem wir einfach noch mal ganz kurz in Ruhe darüber reden, was wir eigentlich meinen, wenn wir sagen, das Universum sei flach.
Ja, das Problem ist natürlich, wenn man flach hört, denkt man erstmal an unser zweidimensionales Flaches im dreidimensionalen Raum, also zum Beispiel eine Scheibe oder ein Tisch, also etwas, was aus unserer Alltagserfahrung flach ist. Aber das Problem ist natürlich, unser Universum hat ein bisschen mehr Dimensionen, ne? Wir haben vierdimensionale Raumzeit, wir sehen drei Dimensionen, wenn wir uns durch den Raum bewegen. Was bedeutet da flach? Und das ist so ein bisschen ja, trickreich, sich das dann wirklich vorzustellen. Wir können versuchen, das so ein bisschen mit Beispielen und uns ein paar grundlegenden Erklärungen zu beleuchten.
Ja, vielleicht erstmal mathematisch, wie sich das vielleicht jeder aus der Schule vorstellen kann. Wenn man so diesen normalen Raum zeichnet, diesen oder beschreiben will, so normale Geometrie, wie das alle kennt, wenn man irgendwie Würfel beschreibt oder einen Kreis beschreibt oder eine entsprechende Kugel höherdimensional oder so, da hat man ja immer dieses klassische Koordinatenkreuz, ne, oder im dreidimensionalen dann drei Achsen, die man zeichnet, nennt man dann entsprechend euklidische Geometrie. Das heißt, immer schön 90 Grad zwischen diesen rechtwinklig aufeinander stehenden Koordinatenkreuzen. Und wenn man den Raum, wenn wirklich der Raum so verläuft, also wenn die Dimensionen wirklich so zueinander verlaufen, und zwar ins Unendliche, in all diese Richtungen, da macht man so schöne Pfeile dran, das heißt, es geht unendlich so weiter. Das ist eigentlich genau das, was wir meinen, wenn wir sagen, wir haben flaches Universum. Diese reine euklidische Geometrie, auf der man ganz klassisch und schön Mathematik betreiben kann, wie man das schon in der Grundschule anfängt zu lernen. Und wenn man dann irgendwann höhere Mathematik macht, dann lernt man irgendwie, ja, auf komischen Gebilden zu rechnen. Na, man hat auf einmal so, ja, man lernt auf, was gibt's da für schöne Beispiele?
Kugeln.
auf Kugeln erstmal, klar, auf Kugeloberflächen zum Beispiel zu rechnen, auf einem Torus zu rechnen, und so weiter. Also man kann jetzt verschiedene Gebilde nehmen, die dann eben gekrümmt sind als Untergrund. Und wenn man jetzt diese Achsen zeichnen würde, dann wären die eben nicht so schön. Sondern man kann sich ja auch diverse andere leicht gekrümmte, gebogene Koordinatenachsen im ersten Schritt vorstellen. Das ist vielleicht noch vorstellbar. Ne? Können wir mal so anfangen. Und das muss man sich jetzt natürlich irgendwie im, ja, wie du schon sagst, ne, wir sind irgendwie im 3- bis 4-dimensionalen, je nachdem, ob man die Zeit da jetzt mitzählt und dann, wohin würde dann diese Krümmung sein? Das wäre ja dann auf einer quasi auf einer Oberfläche, die letztendlich dann ins 5-dimensionale sogar gehen kann, je nachdem, wie man sich das vorstellt. Also das wäre dann nicht sauber vorstellbar. Das heißt, wenn man sich das erstmal vorstellen will, dann macht man das, was Mathematiker normalerweise immer tun. Wir fangen erstmal unten an, wir brechen das weiter runter. So haben wir auch gerade angefangen. Also sind wir ja gerade gestartet. Und dann kommt man eben genau zu sowas. Also was ist, wenn unser Universum quasi runtergebrochen auf 2 Dimensionen, da kann man sich das noch vorstellen, eingebettet in einer 3-dimensionalen Welt, also so ein Blatt Papier. Das wäre jetzt wirklich flach, wenn es einfach ein flaches Blatt Papier ist mit diesen sauberen Koordinatenachsen. Dieses Blatt Papier könnte ich jetzt biegen, zum Beispiel zu einer Kugel, zu einem Torus, wie auch immer. Halbwegs sauber zumindest. Also ich kann es zumindest irgendwie verformen. Und damit würden sich jetzt auch diese Koordinatenachsen verformen. Wie kann man sowas sehen? Zum Beispiel würden sich Winkel ändern. Ne, Winkel zwischen Punkten würden sich, oder zwischen verschiedenen Punkten, würden sich entsprechend verschieben. Also wenn ich zum Beispiel ein Dreieck habe, dann habe ich normalerweise 180 Grad als Innenwinkelsumme. Das gilt allerdings nur in dieser euklidischen flachen Geometrie. Ja, jetzt kann ich gucken, wenn ich in der Kugel bin, dann wird die irgendwie größer. Ich kann das Ganze auch auf auf so eine Art Sattel oder sowas mir vorstellen. Dann wird das Ganze irgendwie kleiner, diese Innenwinkelsumme. Da hat man schon einen Punkt, wie man das eventuell messen kann. Also wie man es rein mathematisch messen kann. Ich kann irgendwo mir ein Dreieck suchen, ein sauberes. Ich meine, 3 Punkte bilden immer ein Dreieck in jeder Geometrie. Ich suche mir also einfach 3 Punkte. Und jetzt messe ich von jedem Punkt zu jedem anderen und gucke mir bei jeder Ecke quasi an, wie ist denn da der Winkel. Und dann zähle ich diese 3 Winkel zusammen und dann gucke ich, ist das genau 180 Grad, ist das mehr oder ist das weniger? Und entsprechend kann ich dann sagen, befinde ich mich eigentlich gerade eher auf einer Kugel oder eher auf so einem flachen Blatt Papier. Das ist jetzt natürlich wieder runtergebrochen auf 2 Dimensionen, eingebettet in eine 3D-Welt. Na, wenn man das jetzt hochrechnet, 3 Dimensionen in der 4D-Welt oder 4 Dimensionen in der 5D-Welt, dann wird das Ganze natürlich extrem schwer vorstellbar irgendwann.
Genau, das heißt, diese Dreiecke sind so das Standardmaß dafür, um zu gucken, ist denn etwas gekrümmt oder ist es flach. Das funktioniert ja zum Beispiel auch auf der Erde. Wir wissen ja, die Erde ist eine Kugel. Das heißt, wenn manche Leute mag das sicher überraschen, auch im Jahr 2023 noch. Aber das Interessante ist eben, wenn man Vermessungen macht auf der Erdoberfläche, und das macht man ja meistens durch Triangulation, man macht ganz viele Dreiecke und guckt sich dann an, wie sich das dann über so einen Kontinent zum Beispiel hinweg entwickelt. Und wenn man sich diese ganzen Dreiecke anguckt und das genau analysiert, sieht man, dass die alle ein bisschen mehr als 180 Grad Innenwinkelsumme haben. Das heißt, da sieht man dann schon, wenn man genau genug messen kann und keine großen Fehler macht, dass das eben eine Kugel ist, eine sehr große Kugel, aber eine Kugel, und deswegen diese Winkelsumme größer als 180 Grad ist. Also das ist so ein typisches Zeichen dafür, dass man es mit etwas Gekrümmtem zu tun hat. Was aber vielleicht ganz interessant ist, Kugel ist ja offensichtlich gekrümmt und die ist auch wirklich mathematisch gesehen gekrümmt. Aber ein Zylinder ist nicht gekrümmt. Auch wenn er bei uns natürlich irgendwie rund aussieht, ne? Diese Oberfläche ist ja irgendwie gekrümmt. Aber wenn ich mir das mathematisch angucke, ist es an jeder Stelle so, als ob das flach wäre. Es hat gar nicht diese Krümmung. Das heißt, etwas Zylinderförmiges wäre jetzt nicht so einfach mit solchen Dreiecken von etwas komplett Flachem zu unterscheiden.
Genau, man kann sich ja vorstellen, wieder, ich lege mein Koordinatenkreuz da rein, ne? Und dann habe ich schon mal 2 Richtungen, die einfach unendlich lang gerade weitergehen, nämlich die genau eben in die lange Richtung des Zylinders zeigen. Und jetzt ist ja eigentlich die einzige Frage, wie ist das mit der Krümmung des Zylinders, die wir ja wahrnehmen offensichtlich. Wenn ich da jetzt mal die Koordinatenachse zeige, dann würde man auch da sehen, dass die ja, wenn ich jetzt nur mich auf der Oberfläche befinde, also wir müssen jetzt ja im zweidimensionalen denken, dass die quasi auch gerade geht, immer nur geradeaus. Und dann merke ich halt irgendwann, ups, ich bin wieder da, wo ich mal angefangen habe. Aber letztendlich ist es trotzdem an der Stelle mathematisch, wäre es auch so, dass es in der Tat nicht gekrümmt wäre als Oberfläche. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, je nachdem, was man genau beschreiben will und was man nicht beschreiben will. Und jetzt geht es natürlich ja ums große Ganze, das heißt ums Universum. Und da kann man jetzt auch anfangen, ja, zum Beispiel solche Dreiecke zu bilden. Oder man macht es gleich im ganz Großen, dann das ist natürlich noch so ein Punkt. Je größer man es macht und je größer man sich das Ganze anguckt, desto kleinere Krümmungen kann man wahrnehmen. Wenn man sich vorstellt, dass man auf einer extrem großen Kugel ist, dann würde man das vermutlich nie merken. Weil lokal gesehen sieht das erst einmal flach aus, wenn ich reinzoome. Na, und je größer die Kugel, desto kleiner lokal gesehen die Krümmung. Und dementsprechend wird man nie ganz ausschließen können, auch wenn das Universum noch so flach gemessen wird, wird man immer nur sagen können, ja, unsere Messung ist so und so genau. Das heißt nur, dass die Krümmung nicht größer ist als so und so. Das ist eigentlich immer die Antwort, die man bekommen wird. Man kann es nie hundertprozentig ausschließen, weil es ja immer minimal unter den Messdaten dann doch eine Krümmung geben kann und dass sie einfach nur so riesig ist, dass man sie eben lokal nicht sehen würde. Aber wie kann man jetzt in diesen großen Maßstäben des beobachtbaren Universums, wo wir sagen, unsere Messungen sagen, der ist flach, wie kann man denn da jetzt so eine Messung machen?
Idealerweise würde man natürlich ein riesiges Dreieck machen und sich da die Winkel angucken. Das Problem ist nur, wir kommen nicht sehr weit weg von hier. Also vielleicht an den Rand des Sonnensystems und könnten da eine Messung versuchen, aber das reicht einfach nicht aus. Also da ist die Sensitivität einfach nicht groß genug. Das heißt, mit diesen direkten Methoden kann man nicht so viel machen. Deswegen sind die Messungen, die man bisher gemacht hat, eher so ein bisschen indirekter Natur gewesen. Und zwar hat man sich den kosmischen Mikrowellenhintergrund angeguckt. Das ist ja diese Mikrowellenstrahlung, die einer Strahlungstemperatur von ungefähr 3 Kelvin entspricht, die ja damals entstanden ist, als das ganze Universum so weit abgekühlt war, dass es transparent wurde für elektromagnetische Strahlung. Das heißt, es war nicht mehr ein heißes Plasma, sondern war eher so eine Ansammlung an Staub und Licht konnte dann propagieren. Und dieses Licht von damals, was dann eben plötzlich frei propagieren konnte, das ist auch heute noch unterwegs. Und durch die Rotverschiebung ist es mittlerweile im Mikrowellenbereich. Und das kann man eben messen. Und da kann man genau messen, welche Wellenlänge hat das, welcher Temperatur entspricht diese Wellenlänge und wie ist das am Himmel verteilt. Das heißt, man kriegt so eine Karte, wie diese Temperaturschwankungen, diese Wellenlängenschwankungen von dieser Hintergrundstrahlung rundherum im Universum verteilt sind. Das hat man zum Beispiel mit WMAP als einer Satellitenmission damals vermessen oder aktuell ist da Planck als Satellit unterwegs. Und da kriegt man eben sehr, sehr fein aufgelöste Details, wie diese wahnsinnig kleinen Temperaturschwankungen damals im frühen Universum ausgesehen haben müssen. Und daraus kann man jetzt Rückschlüsse ziehen, ob das Universum flach ist oder nicht.
Und die Messungen sagen bisher mit relativ starker Genauigkeit eben das, was wir auch immer erzählen, nämlich das Universum ist mit den bisherigen Genauigkeiten eben flach. Das sagt dann was über so kritische Energiedichten, die es dann auch bräuchte, um das Universum entsprechend in die eine oder in die andere Richtung abdriften zu lassen. Also eben, dass es sich krümmen würde entsprechend. Aber ja, es aktuell wird eben genau diese kritische Dichte erreicht, wo es genau diesen Mittelwert hat. Das heißt, wo es eben genau die schöne, perfekte, flache, euklidische Geometrie hat. Das ist natürlich auch wieder gesprochen nur auf dieses große Ganze gedacht, auf das beobachtbare Universum. Wenn ich mich jetzt in der Nähe der Sonne befinde, dann ist das natürlich erstmal nicht flach. Weil wir wissen ja, allgemeine Relativitätstheorie, Gravitation, wird die Bahnen von Objekten so ein bisschen knicken lassen oder wie auch immer man das nennen will. Also sorgt halt dafür, dass es entsprechend nicht flach ist. Aber im großen Ganzen kann man das alles ignorieren. Im großen Ganzen, da sind das so lokale Punkte, wo hier und da mal so eine kleine Beule in der Raumzeit ist. Aber das sorgt nicht dafür, dass das Ganze sich irgendwie wie so ein Donut verhalten würde, sodass ich, wenn ich zum Beispiel lange in die eine Richtung laufe, wieder dahin zurückkomme, wo ich mal war. Selbst das muss natürlich nicht der Fall sein, aber dass ich überhaupt über so eine Art Hügel laufe oder so. Das ist eben nicht der Fall, auch wenn das lokal anders sein kann. Ja gut, okay, ich hoffe, wir konnten so ein bisschen nochmal klarer darüber sprechen, was wir meinen, wenn es flach ist. Ne? Es ist immer schwer, sich vorzustellen. Also wer sich das in 3, 4, 5 Dimensionen vorstellen will und nicht nur mit dem klassischen 2 Dimensionen eingebettet in 3 Dimensionen, mit dem wir umgehen können, das ist schon schwer. Das fällt uns selber auch schwer. Wir gehen da auch immer eigentlich mit den Dimensionen weiter zurück. Und für die höheren Dimensionen, dann nimmt man die Mathematik und guckt einfach, was die einem für Ergebnisse liefert normalerweise. Das muss man sich dann irgendwann auch nicht mehr vorstellen. Gut, ich würde sagen, wir gehen noch mal eine Frage weiter und kommen mal ein bisschen wieder in den Alltag zurück. Oder nicht ganz in den Alltag, aber zumindest auf diese Erde. Und gehen mal zur Frage vom Tobias, die uns per E-Mail in dem Fall erreicht hat. Und der fragt was über Skiwettbewerbe. Und zwar sagt er, bei Skiwettbewerben versuchen die Athleten nicht abzuheben, weil Springen langsamer ist als Fahren. Mein Ansatz dazu ist der, dass sich in der Luft der Weg verlängert. Oder gibt es da einen aerodynamischen Effekt, der bremst? Also Janis, wir sind beide, glaube ich, keine Skisportler und haben dementsprechend nicht direkt Erfahrungen damit. Also können wir auch nur mit unserem physikalischen Wissen darüber nachdenken und mal ein bisschen googeln. Außer du hast da konkrete Erfahrungen. Ich habe ein bisschen gegoogelt.
Also bei meinen Skierfahrungen habe ich immer versucht zu vermeiden zu springen, weil es einfach ein bisschen gefährlicher ist.
Ja, genau. Ne? Aber sowas habe ich ehrlich gesagt auch gefunden. Also wenn ich danach google, wie gesagt, ich habe jetzt wir sind beide keine Ski-Profis, die da irgendwie Erfahrung hätten und ich verfolge das auch nicht regelmäßig, muss ich sagen. Aber dementsprechend habe ich mal gegoogelt und habe gesehen, also habe nichts darüber gefunden. Ehrlich gesagt habe ich eher Tipps für Anfänger gefunden oder für Leute, die halt das erste Mal ein bisschen schneller fahren wollen, wie man nicht abhebt. Das liegt dann aber daran, ja, weil Abheben erstmal natürlich gefährlich sein kann. Man muss ja, wenn man dann in der Luft ist, trotzdem eine gute Haltung haben, sodass man, wenn man wieder aufkommt, auch sauber weiterfahren kann. Und jetzt kann man sich einfach fragen, okay, wie ist denn das einmal mit der Reibung und einmal dann auch mit ja der Haltung in der Luft entsprechend. Muss man natürlich, kann es sein, dass man irgendwie extrem viel mehr Luftreibung hat, als wenn man gerade irgendwie so schön in der Hocke fährt, wenn man jetzt gerade abhebt und sich dann so wie so ein Eichhörnchen breit macht. Ja, dann kann es schon sein, dass das vielleicht ein bisschen abbremsen wird, kann ich mir vorstellen. Ja. Dementsprechend, ich glaube, wenn man irgendwie so ein bisschen springt und abhebt und Profi ist, dann wird man wahrscheinlich in so einer gebückten Hocke bleiben, in der man weiterhin einen sehr, sehr kleinen Luftwiderstand hat.
Ja, das ist auf jeden Fall das, was man so sieht.
Dann ist es ja eigentlich nur der Fall, dass man Widerstand mit dem Boden verliert, aber nicht neuen hinzugewinnt, weil Luftwiderstand einen sehr, sehr ähnlichen zumindest hatte man vorher eh schon. Das heißt eigentlich, ja, bis auf vielleicht diesen Wegunterschied, der aber minimal sein sollte wirklich, den du beschrieben hast, Tobias, eigentlich sollte eigentlich Springen schneller sein als Gleiten, weil man eben Reibungswiderstand los wird. Und ehrlich gesagt finde ich sowas auch. Also online. Ehrlich gesagt finde ich eher so Tipps, wie ist halt die perfekte Haltung beim Abheben. Das ist halt vielleicht noch gesagt. Also abheben, nicht springen. Ne, beim Springen, da bringt man dann ja extrem Druck nochmal auf den Boden auf, um deswegen abzuheben. Und das wird dann auch nochmal zu einer Abbremsung wirklich führen. Aber wenn es einfach nur so ein normales Abheben ist, ohne dass man den Druck zum Boden erhöht, einfach nur, weil man so schnell ist und dann so ein kleiner Hügel oder so kommt, dann sollte das eigentlich zu einer, ja, nicht zu einer Bremsung, sondern zu einer Beschleunigung führen. So sehe ich das zumindest. Also nicht Beschleunigung, aber die Geschwindigkeit sollte weniger stark nachlassen, als das bei normalem Bodenkontakt zusätzlich der Fall wäre.
Ja, was ich mal so von Skiwettbewerben gesehen habe, bei den wirklichen Profis, die fliegen dann ja auch teilweise 50, 60 Meter weit, wenn die da über solche Klippen fahren und dann in Steilung reinspringen. Also das ist schon die Norm. Und wie du gesagt hast, die kauern sich dann halt zusammen im Sprung, dass sie eben nicht einen großen Luftwiderstand haben. Und ich denke, das ist dann schon im Endeffekt die schnellere Variante. Das einzige Problem, was man ja beim Springen eben hat, ist, dass man währenddessen nicht die Richtung ändern kann. Man kann ja nicht steuern, weil man keinen Kontakt zum Boden hat. Das heißt, man sollte sich vor dem Sprung gut überlegen, ob man wirklich dahin möchte, wo der Sprung einen hinführt, weil im Sprung kann man das dann nicht mehr korrigieren. Aber was alles andere betrifft, also was die Geschwindigkeit betrifft, sollte Springen, was ja im Prinzip ein freier Fall ist, immer die bessere Option sein, als auf der Piste zu fahren.
Genau, außer du machst es halt, wie gesagt, aktiv wie so ein Eichhörnchen oder auch wie Skispringer, die ja extrem lange extra oben bleiben wollen und sich dann so ein bisschen rauflegen auf die, auf das Luftpolster, auf die Luft. Da kann man schon, glaube ich, mit deutlich mehr Reibung rechnen letztendlich. Aber wenn man jetzt einfach nur irgendwo runterfährt und dann so in derselben Haltung bleibt, sehe ich nicht, warum man dann langsamer werden sollte durchs Springen. Dieser Effekt, den du nennst, Tobias, dass man einfach ein bisschen größeren Weg hat, den sehe ich nicht mal unbedingt. Also je nachdem, wie die Strecke unter dir wäre, wo du langfährst. Und also das ist so minimal, glaube ich. Das spielt wahrscheinlich keine Rolle, ehrlich gesagt. Okay, gut. Mehr wissen wir da nicht drüber. Vielleicht liegen wir da auch völlig daneben, ne? Und irgendwer schickt uns irgendwelche, vielleicht bei irgendeiner konkreten Abfahrtssportart oder Strecke oder so, wo man eben doch verhindern muss zu springen, wegen irgendwelchen lokalen Gegebenheiten. Aber ansonsten können wir uns das rein physikalisch erstmal zumindest nicht anders vorstellen. Okay, gut. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal eine Frage weiter, weil mehr können wir zu Skiern wirklich gerade nicht sagen. Ohne vom Physikwissen wegzurücken, dann zum Skiwissen. Und gehen wir auf die Frage von Stefan ein, auch per E-Mail. Vielen Dank dafür. Ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen. Hier geht es mal wieder um das beliebte Thema Schwarzes Loch. Ein bisschen anders, als wir es bisher hatten. Dementsprechend nehme ich sie einfach mal kurz rein, zumindest einen Teil dieser Frage. Und zwar geht es um die Singularität. Und ich glaube, wir haben beim letzten Mal und auch schon öfter immer mal wieder beschrieben, ne, Singularität ist nicht so ganz klar. Unsere aktuellen Gesetze brechen da eigentlich zusammen. Wir sind uns nicht mal so richtig sicher, gibt es die oder gibt es die nicht. Wir können nur das Schwarze Loch als Ganzes beschreiben, erstmal ohne Singularität. Und das ist dann, das ändert quasi die Physik nicht, weil wir ja nicht mitkriegen, was innerhalb des Schwarzen Loches ist. Der Ereignishorizont würde diese Singularität ja überdecken. Ne? Und da geht auch so ein bisschen diese Frage hin und entsprechend auch unsere Antwort dazu. Hier geht es nämlich um den Drehimpuls. Denn Stefan sagt jetzt in seiner Vorstellung, wenn es eine Singularität gibt, dann müsste es doch dazu führen, dass sich das Schwarze Loch unendlich schnell dreht. Ne? Wir kennen das ja irgendwie von Drehimpulserhaltung, Pioretten, zum Beispiel beim Eislauf oder so, wenn wir mal beim Wintersport bleiben, wenn ich irgendwie meine Arme zusammennehme, dann drehe ich mich schneller und schneller und schneller aufgrund der Drehimpulserhaltung. Dementsprechend beim Schwarzen Loch, wenn sich da jetzt Materie, wenn da Materie reinfällt mit einem gewissen Drehimpuls und dann Richtung Singularität geht, dann müsste das Schwarze Loch sich ja schneller und schneller und schneller drehen. Und wenn es dann wirklich auf einem Punkt alles zusammen wäre, aber immer noch den Drehimpuls hätte von vorher, dann müsste es sich unendlich schnell drehen. Und das kann ja irgendwie nicht sein. Ne? Und zusätzlich, selbst ohne Singularität, müsste man doch irgendwie aus der Rotationsgeschwindigkeit abschätzen können, wie sehr die Masse jetzt im Inneren konzentriert ist. Weil wir kennen ja irgendwie die Gesamtmasse aufgrund des Schwarzschildradiuses. Und je schneller es sich dreht, desto weiter müssten sich ja die Arme bei der Pirouette zusammengezogen haben. Also müsste die Masse eher innen verteilt sein als außen. So zumindest erstmal die Überlegungen von Stefan.
Ja, und ich glaube, die Antwort hast du ja schon so ein bisschen mitgegeben. Das Problem ist halt, die Singularität, was sie macht, das weiß man nicht. Macht die überhaupt was? Existiert die überhaupt? Die ist ja hinterm Ereignishorizont, das heißt, sie hat überhaupt keine Auswirkung darauf, was außerhalb passiert. Von außen hat so ein schwarzes Loch ja einfach nur zwei Größen, wenn wir jetzt auf diese rotierenden, ungeladenen schwarzen Löcher gucken, es hat eine gewisse Masse und es hat einen gewissen Drehimpuls. Das heißt, es hat eine gewisse Drehenergie, die auch ein gewisses Maximalmaß haben kann und das kann man messen. Aber das erlaubt einem jetzt nicht Rückschlüsse über die innere Struktur, also die innere Masseverteilung zu ziehen, weil diese Masseverteilung eben hinter dem Ereignishorizont verborgen ist und ja nicht als eine andere Charakterisierung Variable zur Verfügung steht. Ne? Wir hatten ja gesagt, es gibt einfach nur diese zwei Größen, die dieses schwarze Loch jetzt charakterisieren. Das heißt, man kann keine Informationen über irgendwelche Details im Inneren vom schwarzen Loch hinter dem Ereignishorizont daraus bekommen. Wie groß dieser Drehimpuls ist von dem schwarzen Loch, hängt vor allem davon ab, wie es entstanden ist. Wenn es durch eine Supernova aus dem Stern entstanden ist, welchen Drehimpuls hatte dieser Stern, wie groß war der Stern, wie groß ist jetzt das schwarze Loch. Das sind so die hauptsächlichen Punkte, wie viel Spin dann so ein schwarzes Loch hat. Ist es vielleicht mit irgendwas anderem zusammengestoßen? Hat es irgendwelche Materie aufgenommen, die einen gewissen Drehimpuls hatte? Das sind so die Sachen. Hat es vielleicht ein bisschen Gravitationswellen abgestrahlt bei der Entstehung und dadurch Drehimpuls verloren? Also das sind die Charakteristika, die man dann hat. Das sind die Entstehungsprozesse, die dann zu einem gewissen Spin führen. Aber es ist nicht so, dass man da wirklich so einen klassischen Körper hätte mit einer Massenverteilung, mit einem Trägheitsmoment, wo man jetzt wirklich mehr drüber wissen könnte.
Genau, also schwarze Löcher haben gar keine Massenverteilung im Innersten, weil alles durch ab dem Schwarzschild-Radius ist uns quasi verborgen. Ne? Und du hast gesagt, es gibt quasi nur eine Zahl für den Drehimpuls. Ne? Das heißt, Irgendwie wirkt das alles additiv, ne? Vielleicht noch mit anderem Vorzeichen, je nachdem, wie rum es sich dreht. Aber alles, was reinfällt, wirkt irgendwie da nur additiv und kann diese Zahl erhöhen oder senken. Aber es spielt keine Rolle, wie das da drinnen aufgebaut ist. Das wird diese Zahl nicht verändern. Das ist wirklich einfach so eine Gesamtzahl, die das schwarze Loch als eine Zahl charakterisiert. Charakterisiert, so. Es wird, Gott, oh Gott, oh Gott, es wird da keine anderen, ja, Größen geben. Ne? Dann kann man sich das versuchen zu erklären mit, ja, es gibt, je nachdem, welche Metrik und so wir nehmen, müsste es ja eh so sein, dass vermutlich die ganze Masse für uns Beobachter noch am äußeren Rand ist und so weiter. Aber das sind ja wieder ganz andere Überlegungen, über die wir oft genug gesprochen haben. Ne? Erstmal ganz klar, das schwarze Loch hat gar keine innere Struktur für uns gesehen, die Einfluss haben könnte auf irgendwas, was außerhalb des Schwarzschildhorizontes ist. Dementsprechend keine innere Struktur, man kann keinen Rückschluss darüber ziehen. Das ist einfach nicht möglich. Sowas existiert quasi gar nicht für Leute, für Beobachter außerhalb des schwarzen Loches. Gut, ich hoffe, das ist so einigermaßen rübergekommen, warum das so ist. Eine andere spannende Frage kommt von Martin, auch per E-Mail. Vielen Dank. Und da geht's um eine sinnvolle Energieübertragung im Weltall. Ich habe das auch mal so, fasse das auch mal so ein bisschen zusammen und vielleicht so ein bisschen umformulieren. Ich hoffe, das ist okay, Martin. Im Prinzip stellt er sich die Frage, wenn ich zum Beispiel hier auf der Erde bin und ich sag mal, ich will Energie transportieren zum Jupiter. Was wäre jetzt der effizienteste Weg, um vernünftig Energie zu transportieren? Er sagt, was ist zum Beispiel mit einem gebündelten Laserstrahl? Also kann ich jetzt halbwegs physikalisch gesehen, macht es Sinn, jetzt hier wirklich einen Laser zu nehmen, den konstant zum Jupiter zu schießen und dann da irgendwie mit, wie auch immer, Photovoltaik oder irgendwas in der Richtung ja letztendlich aus Licht wieder Strom zu generieren, nämlich aus diesem gebündelten Laserlicht, was wir da hinschicken. Und ja, erstmal, wenn ich mir so einen normalen Laser vorstelle, entweder Laserpointer oder meinetwegen auch einen größeren Laborlaser oder Industrielaser oder so, dann habe ich ein Problem. Der geht nämlich sehr, sehr schnell auf. Der sieht zwar hier für uns immer extrem stark gebündelt aus. Ja, wie so ein Strich, der wird quasi nicht größer. Das liegt aber daran, dass der, ja, wie weit geht er hier? 10 Meter, 100 Meter, vielleicht ein Kilometer. Das sind alles keine Größen im Vergleich zu der Distanz Erde-Jupiter zum Beispiel oder irgendwas anderes Astronomisches, was ich betrachten will. Wenn ich auf diesen Maßstäben denke, dann ist so ein Laser eigentlich, so ein klassischer Laser, eigentlich nicht viel besser als eine Taschenlampe, die ich anmache. Das heißt, da sehe ich dann im Fernfeld, wie man sagt, auf lange Distanzen, da geht das quasi wie so ein Kegel einfach auf mit einem relativ großen Öffnungswinkel und da kommt quasi nichts an. Also von den Photonen, die ich dann hier abschicke, da trifft dann ausnahmsweise mal einer oder so den Jupiter zwischendurch und der Rest geht links und rechts und oben und unten dran vorbei.
Ja,
genau solche Probleme habe ich, wenn ich mit einem Laser auf den Mond schießen will, dann da einen Reflektor treffen will, der dann zur Erde zurückschießt, das Licht oder zurückreflektiert und ich das dann hier messen will, um zum Beispiel die Distanz zum Mond zu messen. Da sehe ich auch, ich brauche hier eine extrem hohe Leistung und ich kriege dann nachher nur so ein paar Photonen pro Sekunde oder so zurück. Einfach nur, weil mein Strahl, wenn er von hier bis er beim Mond ist, ist er schon so weit aufgegangen, dass er schon mehr als die ganze Mondfläche im Normalfall oder so einnimmt. Und ich dann Glück haben muss, dass nur ein paar Photonen davon überhaupt mal an diesem Reflektor ankommen und dann nachher auch noch durch die Atmosphäre es zurückschaffen, wieder in meinen Detektor rein. Das heißt, selbst der Mond, und der ist noch relativ nah dran, selbst der ist super schwer, ja, überhaupt ein paar Photonen hinzubringen zu einer Anlage, die dann diese Energie wieder verwerten könnte. Wenn ich das zum Jupiter schicken will, dann wird das erstmal so nicht machbar sein.
Ja, man könnte natürlich versuchen, den Strahl so aufzuweiten von vornherein, dass er gar nicht diese Divergenz hat, also dieses Auseinandergehen mit der Strecke. Das ist so Grundgesetze von Lasern und von Optik ist, wenn ich einen sehr stark fokussierten Strahl habe, dann wird er nach diesem Fokus sehr stark divergieren, sehr stark auseinandergehen. Wenn ich den wenig fokussiere, also einen relativ großen Strahl habe, dann wird er wesentlich weniger stark auseinandergehen. Und wir haben mal geguckt, was bräuchte man denn für einen Strahldurchmesser, um jetzt auf einer Entfernung zum Jupiter eben nicht diese große Divergenz zu haben, ne? Also um das einigermaßen machbar dahin zu schicken. Und da sind wir drauf gekommen, dass das ungefähr 1 Kilometer Strahldurchmesser sein muss.
Ja.
Das heißt, wir bräuchten einen Laser oder wenigstens einen Spiegel, der das so auf einem Kilometer Strahldurchmesser losschickt von hier und dann dahin bringt.
Bei einem Kilometer Strahldurchmesser wäre der Jupiter so ungefähr innerhalb der sogenannten Rayleigh Range des Lasers. Das heißt, wir verlieren dann ungefähr einen Faktor Wurzel 2 an Intensität oder auch an Leistung in dem Fall. Das geht noch. Ne? Wurzel 2 kann man noch vertreten, da ja. Kommt noch das meiste an. Wenn man hier also irgendwie einen Kilometer großen Laserstrahl mit richtig viel Energie, je nachdem wie viel man dann halt hinschicken will, zustande kriegt, irgendwelche großen Teleskope umbauen oder so und dann große Laserstrahlaufweiter daraus zu bauen, dann müsste das halbwegs vernünftig sein. Jetzt muss man noch überlegen, wie ist denn das eigentlich mit der Erdatmosphäre? Also wie sieht denn da die Energiebegrenzung aus? Wie viel Energie kann ich überhaupt hier losschicken mit dem Laserstrahl, ohne dass ich die Erdatmosphäre ionisiere und anzünde oder so?
Das wäre eine schlechte Sache, wenn man das tut. Vielleicht sollte man sowas dann außerhalb der Erdatmosphäre bauen.
Also ein Todesstern außerhalb der Erdatmosphäre, als Erdsatellit, der dann immer so einen Strahl Richtung Jupiter schießt.
Genau, nur Richtung Jupiter.
Vielleicht für den Anfang Richtung Mars oder so, ne? Wenn man da irgendwie Energie hinbringen will zu einer Marskolonie, der ist auch noch ein bisschen näher dran, da braucht man vielleicht gar nicht 1 Kilometer, sondern noch ein bisschen weniger. Das ist doch schön. Also irgendwie eventuell möglich. Weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Die Sonne liefert ja schon relativ viel Energie, man müsste sie nur mal vernünftig nutzen. Ne? Man muss da nicht zusätzlich eigentlich erstmal aktuell noch die eigene Strahlung erzeugen und losschicken. Der große Energieverlust wird dann ja auch noch passieren bei Erzeugung dieses Laserstrahls. Ne? Da hat man immer noch mal einen hohen Faktor Verlust, wenn man da irgendwie die ganzen Laserdioden betreiben will, die ganzen elektronischen Verluste, die Kühlverluste, weil ich sehe schon, dass man da extrem viel kühlen muss, bevor dir das Ganze nicht um die Ohren fliegt oder so. Also ich weiß nicht, wie clever das ist, aber bestimmt cleverer, als ein Kabel zu legen.
Wenn es ein supraleitendes Kabel ist, könnte es wieder gehen.
Ich würde schätzen, aktuell ist wahrscheinlich, wenn man jetzt wirklich was auf dem Mars hätte, was Energie braucht, würde man vermutlich Energie wirklich hintransportieren mit Raketen.
Ja, also da hat man nur das Problem, dass man natürlich auch Energie braucht, um die Energie zu transportieren. Das heißt, man braucht mehr Energie, als mit der man am Ende ankommt. Das ist ja das typische Raketenproblem. Ja. Aber ja, man sieht schon, egal wie man es versucht, man rennt da sehr schnell in Probleme und es ist wirklich nicht einfach. Und ja.
Aber ich denke, damit haben wir die Frage so ein bisschen beantwortet. Dann haben wir noch eine Frage von Patrick, die uns auch erreicht hat. Und zwar, wir sagen ja nochmal Richtung flaches Universum und so. Wir sagen ja, das Universum dehnt sich auch noch ständig aus. Na, diese beschleunigte Expansion ist es ja sogar des Universums. Haben wir öfter drüber geredet. Seine Frage, wie kann es sein, dass dann trotzdem die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie irgendwann mal zusammenstoßen sollen? Müssten die sich nicht auch voneinander entfernen? Vielleicht kann ich mal direkt antworten. Wir haben ja immer gesagt, diese beschleunigte Expansion des Universums, die hängt davon ab, wie weit zwei Punkte voneinander entfernt sind. Ja, das ist nicht einfach eine konstante Beschleunigung, die für alle Punkte gilt. Dann hätten wir hier ein Problem, weil sich Hannes und ich auch mit Überlichtgeschwindigkeit voneinander wegbewegen würden, wie es ja manche Objekte tun, die weit genug voneinander entfernt sind. Sondern es hängt eben davon ab, wie weit ist man voneinander entfernt. Und astronomisch gesehen sind die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie natürlich extrem nah beieinander. Ja, sind ja die nächsten Nachbarn. Das ist super nah dran. Dementsprechend auf so einer kleinen Distanz spielt diese Expansion des Universums kaum eine Rolle. Was da eher eine Rolle spielt, ist natürlich wirklich die Bewegungsbahnen aktuell, die diese beiden Galaxien haben. Und dann entsprechend auch die lokalen gravitativen Anziehungen der beiden Galaxien untereinander und auch noch mit anderen Nachbargalaxien und so weiter. Das heißt, das wird noch dazu führen, dass sich das schon noch auch an anderen Orten lokal aktuell immer mehr klumpen wird. Das ist ja dieser normale gravitative Prozess im Universum. Materie wird durch die Gravitation immer mehr zusammengezogen und bildet eben überhaupt so Sachen wie Galaxien, Galaxiehaufen und so weiter. Diese Effekte sind auf solche Distanzen viel, viel stärker als diese Expansion des Universums. Die ist wirklich nur auf so sehr, sehr, sehr großen Skalen, spielt die dann eine Rolle. Gut, Janis, ich würde sagen, wir haben noch zwei spannende E-Mails, die wir heute besprechen. Und dann ist wahrscheinlich auch unsere Zeit für heute erreicht. Ich hoffe, es war bisher spannend und es soll auch noch spannend bleiben. Die erste E-Mail kommt vom Flo und er hat direkt zwei kleinere Fragen, würde ich fast sagen, mitgebracht. Gucken wir mal, je nachdem, wie lange wir darüber reden. Die erste geht über sogenannten metallischen Wasserstoff. Er schreibt, der Kern von Jupiter soll ja aus metallischem Wasserstoff bestehen. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das tatsächlich Metall, also eine Art silbrig glänzende Kugel? Oder geht das eher in Richtung der astronomischen Definition von Metall, nämlich alles, was schwerer ist als Helium? Ja, sehr gut hier schon mal mitgedacht und aufgepasst. Das ist ja in der Tat so. Na, also wie kann man sich sowas vorstellen? Was hat das für Eigenschaften? Und kann man sowas vielleicht sogar auf der Erde schon herstellen?
Das Gute ist ja, in dem Fall ist es wenigstens einigermaßen klar, aber natürlich immer verwirrend mit diesen astronomischen Bezeichnungen. Wenn man Wasserstoff hat und der metallisch ist, ist er natürlich nicht schwerer als Helium. Also ist es kein Metall an sich in der astronomischen Definition. Ja. Aber es ist eben dann ein Metall in der nicht-astronomischen Definition. Metall ist ja immer, wenn ich ein Elektronengas habe in dem Material. Also wenn ich ganz viele freie Elektronen habe, die nicht an ein einzelnes Atom gebunden sind, sondern in so einer Art, Leitungsband nennt man das, in so einem gemeinsamen Energieniveau, das sich durch das gesamte Metall zieht, wenn die sich da drin befinden und sehr leicht beweglich sind. Das ist ja so die einfachste Idee von Metallen. Und in dem Fall ist es dann so, dass man den Wasserstoff in einen Zustand bringen würde, durch eben extrem hohen Druck und hohe Temperaturen, dass alles so zusammengedrückt wird, dass die Elektronen von dem Wasserstoff eben in genau so einem gemeinsamen Energieband sich befinden und sich da frei bewegen können, wie das eben in einem Metall ist. Und Metalle sehen ja so metallisch aus, weil sie eben diese Elektronen haben, die sehr leicht Strahlung von unterschiedlichsten Wellenlängen absorbieren und emittieren können, wird es wahrscheinlich auch so eine ähnliche Farbe haben. Also irgendwie sowas silbrig-goldglänzendes.
Sehr, sehr gut beschrieben, meinte ich schon. Kann man gar nicht mehr so viel zu sagen. Letzte Frage, ob sowas auf der Erde schon hergestellt werden konnte. Ja, das ist sowas wie unser Anfang der Folge. Es gibt wohl schon physikalische Gruppen, mehrere, die irgendwann mal gesagt haben, sie hätten sowas erreicht. Es wird aber sehr angezweifelt, weil es nie richtig reproduzierbar war. Es wurde schon aus anderen Stoffen wurden schon so eine Art metallische Stoffe hergestellt, wenn man so will. Also man kann irgendwie mit Diamantpressen Sachen extrem komprimieren und dann eben solche Eigenschaften wirklich erzeugen. Aber mit Wasserstoff muss man mal gucken, ob das wirklich schon gelungen ist oder nicht. Aber man ist da auf jeden Fall relativ nah dran, dann wirklich auch solche Eigenschaften irgendwie zu erzeugen und dann auch zu sehen, dass man entsprechende Elektronenkonfigurationen hat, Leiterband und so. Ja, letztendlich bin ich mir nicht so ganz sicher, wie da der aktuelle Stand ist, ob das jetzt so halbwegs anerkannt ist innerhalb der Physiker, die wirklich in diesem Bereich forschen oder nicht. Ich glaube, die Wikipedia-Seite metallischer Wasserstoff hat da so ein paar Experimente aufgeführt. Da müsste man jetzt mal konkret wirklich die Paper durchgehen und gucken, wie vertrauenswürdig ist das oder wie wurde das jetzt letztendlich aufgenommen oder nicht. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall relativ nah dran. Und ja, man kann, bevor man irgendwie metallischen Wasserstoff herstellt, kann man sowas wie Halbleiter-Wasserstoff herstellen, wenn man so will. Das ist so eine Vorstufe, je nach Druck, den man verwendet. Und sowas wurde, glaube ich, schon erreicht vom Max-Planck-Institut für Chemie. Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, wie es an der Stelle in der Forschung aussieht. Janis, hast du da nähere Informationen?
Ich habe auch geguckt. Also es gab auf jeden Fall einige Claims, das geschafft zu haben. Aber die waren dann ein bisschen umstritten. Ich weiß nicht, ob das letzte jetzt vernünftig war und akzeptiert wurde. Aber ja, im Prinzip vielleicht, wahrscheinlich.
Okay, glaub, also ungefähr dieselbe Antwort, die ich geben kann.
Aber ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass wir metallischen Wasserstoff hergestellt haben, als dass wir einen Raumtemperatur-Supraleiter haben.
Ja, würde ich auch so einschätzen, genau. Und deine Ursprungsfrage ging ja auch darum, ob es im Jupiter selber, im Inneren vom Jupiter oder auch von anderen Gasriesen, ob es da diesen metallischen Wasserstoff gibt. Das ist ja auch nicht komplett geklärt, ne? Das ist ja auch nur eine Vermutung, die man hat, aufgrund der Bedingungen, die da vorherrschen, vor allem dieser hohen Drücke, dass es da eben diesen Zustand haben müsste. Und ich glaube, da ist man ja auch dran, mit verschiedenen Raumsonden aktuell das näher zu untersuchen. Da müsste auch in den nächsten Jahren irgendwie mal ja was kommen, was dann jetzt wirklich den inneren Aufbau dieser Gasriesen angeht. Dass wir da auch dann auch mehr Input bekommen. Okay. Gut, ich gehe mal zur letzten E-Mail für heute und auch insgesamt zum letzten Thema, nämlich vom Martin. Auch vielen Dank dafür. Und zwar geht es hier um die dunkle Materie. Er sagt, die dunkle Materie soll ja dafür verantwortlich sein, dass sich die äußeren Teile der Galaxien schneller um ihr Zentrum drehen, als die Gravitationsgesetze nahelegen, und wie es zum Beispiel im Sonnensystem abläuft. Egal, welche seltsamen Eigenschaften die dunkle Materie haben soll, es will mir nicht in meinen Kopf, wie das ablaufen soll. Wenn die dunkle Materie gleichmäßig verteilt ist, würde dies ja kaum eine derartige Auswirkung haben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie eine andere Verteilung ausgerechnet diesen äußeren Teil der Galaxie in ihrer Rotation um das Zentrum der Galaxie beschleunigen soll. Vielleicht könnt ihr ein bisschen ja die Ideen erklären. Erstmal, die dunkle Materie hat keine komischen Eigenschaften, die dafür notwendig wären, sondern die Idee ist hier wirklich, dass die dunkle Materie nur gravitativ wirkt. Und ganz klassisch, gravitativ nur mit ihrer Masse und nichts anderes. Na, das ist erstmal wichtig. Sie hat allerdings, das ist die Idee, warum es überhaupt diese Halos gibt, da sie eben nicht elektromagnetisch wechselwirkt, kann sie weniger schnell oder überhaupt nicht, je nachdem, Energie verlieren. Also meine einzelnen Teilchen von dunkler Materieenergie, die werden jetzt irgendwie mit einer relativ hohen Geschwindigkeit unterwegs sein im Durchschnitt. Und normalerweise läuft es so ab, dass jetzt nach und nach im Laufe der Millionen und Milliarden werden die jetzt regelmäßig stoßen mit anderen Teilchen und dabei nach und nach kinetische Energie abgeben, Wärmeenergie stattdessen erzeugen und so weiter. Und dann, wenn die dann ja langsam genug sind, dann können die sich halt klumpen, letztendlich immer weiter klumpen, zusammenfallen, weiter kinetische Energie abgeben und dann irgendwie zu Sternen werden, zu Planeten werden und so weiter. Ja, deswegen hat man diese Klumpung der normalen Materie, aber nicht der dunklen Materie. Die bleibt entsprechend weniger geklumpt. Ja, die ist natürlich trotzdem gravitativ gebunden, aber sie fällt eben nicht so zusammen, weil sie weiterhin ihre hohe einzelne kinetische Energie hat, jedes einzelne Teilchen, und bildet entsprechend deutlich größere, gleich verteilte Halos um diese geklumpten Galaxien, die wir sehen, herum. Weil das ist erstmal so die generelle Theorie.
Man könnte sich das vielleicht so ein bisschen wie so ein Schattenbild von der Galaxie vorstellen, in so einer vergrößerten Version. Das heißt, man hat so die sichtbare Galaxie und man hat was etwas glatteres, gleichmäßigeres, etwas größeres, ein bisschen dünner verteiltes Abbild von dieser Galaxie dann nochmal da so drumherum, ne? So als so ein grobes Bild.
Vielleicht ist dieses Wort drumherum ein bisschen falsch, also nicht nur außenrum, sondern auch überall drin, ne? Also genau, es ist nur viel weiter nach draußen rausgestreckt als die sichtbare Materie. Aber die dunkle Materie ist überall innerhalb dieser Galaxie auch. Also jetzt hier auch bei uns, ne? Die gängigen Theorien sagen alle, was weiß ich, wir werden, je nach dunkle Materie Teilchen und Theorie, die ich mir angucke, werden wir dauerhaft eben von dunkler Materie entsprechend auch penetriert, die einfach durch uns durchfliegt, weil sie ja nicht wirklich wechselwirkt, nicht elektromagnetisch, und wir das entsprechend nicht merken können. Na, ansonsten könnte man ja Detektoren bauen, die dann damit wechselwirken, und dann würde man sie sehr schnell messen können. Da sie eben aber nur gravitativ wechselwirken und vielleicht über so ein paar komplizierte Mechanismen dann auch irgendwie so ganz leicht elektromagnetisch. Das wäre so die Hoffnung für die meisten Leute, die aktuell versuchen, dunkle Materie zu messen. deswegen können wir sie eben entsprechend hier nicht bemerken und auch nicht sehen. Ja, da fehlt halt diese wichtige Wechselwirkung, die wir im Alltag bemerken. So, und jetzt ist eigentlich die letzte große Frage, die ausbleibt und eigentlich oder offen bleibt, dieser Frage von Martin ist ja, wie führt denn das jetzt zu dieser Geschwindigkeitsverteilung innerhalb der Galaxie? Du sagst ja selber, es weicht ab von dem, wie es im Sonnensystem abläuft. Na, was beschreibt denn so ein bisschen diesen klassischen Geschwindigkeitsverlauf von Planeten im Sonnensystem oder auch Asteroiden im Sonnensystem? Das sind die Keplerschen Gesetze normalerweise. Das wäre so diese klassische Gravitationstheorie, die dann erstmal mit Newton und so dann die Keplerschen Gesetze ergibt. Und die gibt eben dieses Bild, dass nach außen hin die Geschwindigkeiten entsprechend deutlich abnehmen müssten.
Das Keplersche Gesetz sagt jetzt, dass das Quadrat der Umlaufzeit mit der dritten Potenz, mit dem Abstand vom zentralen Objekt zunimmt. Das heißt, es braucht länger, es wird langsamer, je weiter es weg ist von diesem zentralen Objekt. Und das ist eben ja dieser etwas kompliziertere Zusammenhang. Dabei wird aber davon ausgegangen, dass das zentrale Objekt quasi punktförmig ist. Das heißt, ich habe eine Masse, zum Beispiel unsere Sonne, die relativ klein ist. Und für zum Beispiel Neptun ist die Sonne natürlich sehr klein, es ist sehr weit weg, es ist ein kleiner Punkt. Das heißt, das kann ich so als Punktmasse annehmen und dann kann man sehr gut da die Umlaufzeiten mit berechnen. Aber bei so einer Galaxie ist das natürlich jetzt nicht mehr der Fall, da habe ich ja eine Massenverteilung. Das heißt, ich habe auch weiter außen viel Masse. Das heißt, man muss das dann so ein bisschen modifizieren, dieses Keplersche Gesetz, um eben die Vorhersage zu bekommen, wie ist die Massenverteilung von dieser Galaxie und wie wirkt die sich dann aus auf die Umlaufzeiten in bestimmten Abständen. Und das hat man eben gemacht, indem man sich angeguckt hat, okay, was sehe ich für Materie? Ich sehe dann die Sterne leuchten. Das heißt, da habe ich so und so viel Materie. Das gibt mir dann die Massenverteilung und deswegen müsste ich diese Geschwindigkeiten erwarten. Und das hat man ja eben nicht beobachtet. Und wie die dunkle Materie das jetzt löst, ist einfach, dass sie mehr Masse weiter außen in der Galaxie noch bereitstellt, die eben dann die Umlaufzeiten dadurch verändert, dass sie als Masse da sind und das dann eben ein bisschen schneller mitziehen und nicht so stark abfallen lassen, wie das bei dem klassischen Kepler-Fall so wäre.
Also man könnte sich ja ganz klassisch vorstellen, wir haben innen die meiste Materie im Zentrum, nach außen hin fällt entsprechend auch die Materieverteilung extrem schnell ab und entsprechend bewegt es sich außen auch langsamer. Wenn ich jetzt ja diese Verteilung deutlich weiter nach außen ziehe aufgrund der dunklen Materie, dann wird es irgendwie auch dazu führen, dass entsprechend außen das Ganze sich auch noch deutlich schneller bewegen wird als bei dieser klassischen Materieverteilung, wo es nach außen so schnell abfällt. Ja, und das kann ich natürlich letztendlich wieder, wird das nicht einfach per Hand gemacht, genauso wie wir es vorhin bei diesen CERN-Detektoren hatten, die wir schon besprochen haben und wie man das nachweist, sondern heutzutage sind das natürlich sehr komplexe mathematische Modelle. Man steckt da genau die Materieverteilungen rein, die man letztendlich sieht und dann guckt man, was ergeben denn jetzt diese mathematischen Modelle letztendlich dann für Geschwindigkeitsverläufe, die dann da rauskommen müssten. Und dann sieht man, das passt überhaupt nicht. Und dann kann man eben entsprechend gucken, okay, wie sieht dann zum Beispiel das Ganze aus mit einem Dark Matter, dunkle Materie, Halo, wenn die dunkle Materie diese und diese Eigenschaften hätte und entsprechend einen so und so großen Halo bilden würde, dann würde es entsprechend außen etwas verlangsamt werden. Und dann gibt man das in die Computersimulation rein und kann genau gucken, welche dunkle Materieeigenschaft passt letztendlich genau zu dem, was wir bei diesen ganzen Galaxien letztendlich messen an Geschwindigkeiten. Und dann kommt man eben auch sehr genau und sehr konkret zu einer Art von dunkler Materie. Und man sieht, es passt auch nicht nur für eine Galaxie, sondern man kommt hier jetzt auf dieselben Werte für im Prinzip alle Galaxien, die man sich anguckt. Das ist eigentlich schön übereinstimmend überall. Und dementsprechend kann hier wirklich so im Prinzip eine Art von dunkler Materie könnte jetzt erklären, diese Geschwindigkeitsabweichung, die wir wirklich beobachten, ohne dass es da noch komische Verteilungen gibt oder komische Eigenschaften, die die Materie hat. Sie hat wirklich nur rein die Eigenschaft, dass es eben ja so ein deutlich größerer Halo ist, entsprechend die Materieverteilung deutlich nach außen verschiebt. Das reicht schon völlig aus, rein gravitative Kräftewechselwirkung. Gut, damit hoffe ich auch, dass wir auch die letzte Frage halbwegs vernünftig erklärt haben. Wenn nicht, schreibt uns bitte alle gerne nochmal, dann werden wir da gerne nochmal drauf antworten. Ja, und ansonsten, Janis, kann ich nur sagen, dir und allen anderen Hörern, Hörerinnen, eine wunderschöne Zeit. Schickt uns Fragen, wenn ihr Fragen habt. Wir brauchen wie immer Nachschub bei spannenden Themen, spannenden Ideen, Sachen, die euch im Kopf rumschwirren. Und habt eine wunderschöne Zeit. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich muss aktuell sagen, Janis, wann auch immer wir Zeit finden, uns beim nächsten Mal hinzusetzen. Das schauen wir dann. Ne? Das,
genau.
Das ist leider aktuell so. Macht's gut. Ciao.
Wir geben unser Bestes. Bis zum nächsten Mal.